Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
Herzlich willkommen zum News-Update von Energate. Mein Name ist Christian Silos und bei mir sind heute Mareike Täufer und Ron Heinen. Hallo ihr zwei.
Guten Morgen.
Guten Morgen, hallo.
Ja, schön, dass ihr dabei seid. Vorletzte Folge des Jahres, kaum zu fassen. Es ist schon soweit. Aber wir haben nochmal uns ordentlich was vorgenommen. Wir haben ziemlich viele Themen, die wir ansprechen könnten. Wir haben einige ausgewählt in dieser Woche. Bin mal gespannt. Ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, wir tendieren heute in Richtung einer XL-Folge. Deshalb lasst uns gleich mal reinstarten und eigentlich mit einer der Meldungen des Jahres, könnte man eigentlich fast sagen, auch wenn wir mittlerweile schon so viel darüber berichtet haben, dass dann das Ende, die letzte Meldung vielleicht dazu dann gar nicht mehr so das Mega-Highlight ist, aber die Bundesnetzagentur hat jetzt ihre Festlegung im Nest-Prozess zur Festlegung der künftigen Höhe der Netzrenditen vorgestellt, festgelegt, abgeschlossen, ein zweijähriger Prozess, Ron, den du ja zumindest in der zweiten Phase sehr intensiv verfolgt hast. Was ist am Ende dabei rausgekommen und gab es nochmal größere Überraschungen?
Ja, eine große Frage, du hast es schon gesagt, 2 Jahre Prozess mit Irrungen, Wirrungen, Veränderungen, Anpassungen, jetzt die letzte Festlegung bot eigentlich gar nicht mehr so viele Überraschungen. Es gab ja Ende Oktober nochmal seitens der Bundesnetzagentur ein paar Anpassungen. Man könnte auch sagen, Geschenke in Richtung der Netzbetreiber. In der jetzt vorgestellten Festlegung oder in den Festlegungen, es sind ja eigentlich 8 Festlegungen, gab es jetzt keine großen Überraschungen mehr. Also im Grunde ist alles so geblieben, wie wir es Stand Ende Oktober hatten. Das heißt, die Bundesnetzagentur bleibt bei ihren Kernpunkten, Verkürzung der Regulierungsperioden ab jetzt 2033 beim Gas, 2034 beim Strom. Das war ja schon eins dieser, in Anführungsstrichen, Geschenke. Das sollte ja eigentlich ja schon mit der nächsten Regulierungsperiode starten. Nach viel Kritik seitens der Netzbetreiber, dass das ja überhaupt nicht darstellbar sei, ist es jetzt die übernächste Regulierungsperiode geworden, bei der auf 3 Jahre umgestellt wird. Hinzu kommt noch eine Evaluierung im Jahr 2030. Das war auch eins dieser Anpassungen, die Ende Oktober nochmal dazu kam. Also es wird jetzt nochmal 2030 überprüft, ob diese Umstellung wirklich sinnvoll ist, kann man so eigentlich sagen. Und das Zweite ist natürlich die deutliche Verschärfung des Effizienzvergleichs unter den Netzbetreibern. Also es wird jetzt deutlich mehr darauf geachtet, ob Netzbetreiber denn wirklich effizient arbeiten und wirtschaften. Das sind so die beiden wichtigsten Punkte, glaube ich, die natürlich auch für große Kritik und viel Diskussion gesorgt haben.
Ja, ich glaube, gerade das Letzte ist ein wichtiger Punkt, weil du hast von Geschenken gesprochen. Ich glaube, wer die Netzbetreiber, diese Geschenke, die du angesprochen hast, unter ihrem Weihnachtsbaum sehen, da ist die Vorfreude nicht sonderlich groß. Es gibt ja durchaus Kritik, eben weil auch die Lesart dessen, was jetzt am Ende dabei rauskommt für die Netzerlöse, die ist ja sehr, sehr unterschiedlich. Die Bundesnetzagentur kommt da zu ganz anderen Zahlen als die Netzbetreiber.
Ja, definitiv. Also vielleicht ist das ungeliebte Geschenk der Stiefmutter, irgendwelche Söckchen oder so. Vielleicht ist das Bild, das man da benutzen muss. Also da kommen wir ja gleich auch nochmal drauf. Die Kritik ist jetzt auch nach der Vorstellung der Festlegung überhaupt nicht abgerissen. Aber vielleicht noch mal ganz kurz so die Zahlen. Die Bundesnetzagentur hat bei den Stromverteilnetzbetreibern immer wieder gesagt, dass die Erlöse um 1,4% steigen werden. Wie sie darauf kommt, das ist schon so eine der Fragen, wo wir uns tief in der Regulatorik befinden, was durchaus umstritten ist. Also die Netzbetreiber haben eigene Berechnungen angestellt, wo sie deutliche Erlösrückgänge befürchten. Und das ist natürlich auch eine so dieser Kernpunkte, die da im Fokus stehen. Bei den Gasnetzbetreibern sagt auch die Bundesnetzagentur, da werden die Erlöse zurückgehen. Barbie Haller hat bei der Präsentation der Festlegung ein ganz interessantes Zitat gebracht. Die Rückgänge seien folgerichtig, weil Gasnetzbetreiber erhebliche Überrenditen mit einem schrumpfenden Geschäftsmodell erwirtschaften würden. Also auch da kam natürlich sofort die Kritik von den Gasverteilnetzbetreibern, dass es natürlich auch Geld kosten wird und auch Investitionen weiter in den kommenden Jahren getätigt werden müssen. Das betrifft zum Beispiel die Kraftwerksstrategie, wo Kraftwerke ans Gasnetz angeschlossen werden müssen. Das betrifft aber auch den Rückbau der Gasnetze, was ja über KANU geregelt wird. Also da sind ganz viele Sachen, die irgendwie im Raum stehen. Die Netzbetreiber haben erhebliche Kritik geäußert. Also man könnte quasi von einem Shitstorm sprechen, der da auf die Bundesnetzagentur eingeprasselt ist. Also wenn man so die Pressemitteilung durchgegangen ist, da ist es mir schon extrem schwer gefallen, überhaupt irgendwas zu finden, wo was Positives gesagt wurde.
Klaus Müller, der Präsident der Bundesnetzagentur, der hat ja eigentlich auch immer damit argumentiert und hat gesagt, wenn alle Seiten Kritik üben, dann scheint die Bundesnetzagentur ja vielleicht gar nicht alles falsch gemacht zu haben, weil letztendlich die Netzagentur als zuständige Behörde muss hier natürlich auch einfach echt einen Spagat schaffen. Einerseits zwischen den Interessen der Netznutzern, auf deren Seite natürlich auch die Industrie steht, und auf der anderen Seite der Interesse der Netzbetreiber, die einfach sagen, ja gut, wir müssen unsere Infrastruktur auch Energiewende tauglich machen. Dafür brauchen wir verlässliche und gute Erlösmöglichkeiten, um überhaupt diese Investitionen tätigen zu können. Und dann spürt man schon, das ist echt ein richtig breiter Spagat, der schwierig ist hinzukriegen. Und am Ende scheint es ja zumindest gelungen zu sein, dass von allen Seiten Kritik kommt.
Genau, die Kritik, die ist vollumfänglich, die kommt auch wirklich von allen Seiten. Auch der BNE auf Seiten der Netznutzer hat jetzt kritisiert, dass diese 1,4% ja bei den schon vorherrschenden Traumrenditen, also in Anführungsstrichen, der Netzbetreiber ja überhaupt keinen Sinn ergeben würden. Die Netzbetreiber sind natürlich auch unzufrieden. Die fürchten, dass die milliardenschweren Investitionen in die Netze in den kommenden Jahren einfach total unattraktiv werden, dass der EK-Zins, das ist ja immer so ein Thema, viel zu niedrig ausgefallen ist im europäischen Vergleich, dass niemand den Netzbetreibern Geld leihen wird auf dem europäischen Finanzmarkt, einfach weil die Renditen so klein sind. Ist alles strittig. Ich glaube, was ganz wichtig ist, dass die Bundesnetzagentur, wie du auch schon gesagt hast, verschiedene Interessen abwägen muss. Und da nur die Interessen der Netzbetreiber im Blick zu haben, geht natürlich nicht. Und das ist einfach eine Abwägungsgeschichte, die einfach auch sehr komplex ist. Also wir bewegen uns da in Bereichen, die sehr schwer auch abzuschätzen sind. Also wir reden da ja irgendwie bei der Umstellung auf 2033, das ist ja auch noch ein paar Jahre hin. Was das jetzt am Ende alles richtig bedeutet, wird sich wohl auch erst in den kommenden Monaten und Jahren zeigen, denke ich.
Es gibt ja dann zwischendurch nochmal eine Übergangsphase, wenn wir aber dann nochmal so auf ein paar Details gucken. Oberstes Ziel war ja eigentlich unter anderem eine Vereinfachung dieses ultrakomplexen Regulierungsregimes. Andererseits auch lange gewünscht und gefordert, auch mehr Anreize für Digitalisierung oder jetzt sogar erweitert für Energiewende, Kompetenz. Und da wurde natürlich hart darum gerungen. Früher war es beim Effizienzvergleich so, dass 4 unterschiedliche Berechnungsmethoden erstmal angewandt wurden und dann wurde geschaut, was ist das beste Ergebnis für den jeweiligen Netzbetreiber, also von 4 unterschiedlichen Methoden, dann Top 1 wurde dann herangezogen. Das schrumpft jetzt auf ein Best of 2, also ja, das ist natürlich eine Einschränkung, aber es gibt immer noch 2 Verfahren und das bessere Ergebnis kommt dann zum Tragen. Ich glaube, schon auch einigermaßen wichtig ist tatsächlich dieser Digitalisierungsanreiz, der unter anderem durch einen Aufschlag auf die Betriebskosten hergestellt werden soll. Da hat die Bundesnetzagentur ja tatsächlich auch nochmal eine Anpassung vollzogen, weil das war ja durchaus auch ein kurioser Vorgang. Das dahinterliegende Modell für diesen sogenannten OPEX-Aufschlag, das kam vom VKU, also vom Stadtwerkeverband. Dann sollte aber nach dem ersten Vorschlag der Bundesnetzagentur ja gerade ein Großteil der Klientel des VKUs dabei ausgeschlossen werden und keinen OPEX-Aufschlag erhalten. Also da hat, glaube ich, dann die Bundesnetzagentur tatsächlich auch den konsequenten Schritt gemacht und diesen OPEX-Aufschlag auch nochmal ausgeweitet auf die kleineren und mittleren Stadtwerke, hat die Bundesnetzagentur ja auch extra nochmal betont,
genau,
dass sie das gemacht haben. Aber es gab auch so ein paar Themen, ja, wo sich die Netzbetreiber nicht durchsetzen konnten. Ein Punkt, der sie auch immer sehr geschmerzt hat, dass der Katalog der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten ausgeweitet werden soll. Unter anderem ist da jetzt das Engpassmanagement nicht mehr drin. Die Kosten für das Engpassmanagement gehen mit in den Effizienzvergleich. Da haben die Netzbetreiber schon sehr geschimpft, weil sie sagen, naja, wir haben 150%, 180% erneuerbare Energien in unserem Netz. Wir müssen Engpassmanagement betreiben. Unsere Gestaltungshoheit ist da eher gering. Wie wir da jetzt noch mehr Effizienzen auslösen sollen, ist uns ein Rätsel. Aber bei dem Punkt ist die Bundesnetzagentur geblieben. Da gab es kein Zugehen auf die Netzbetreiber.
Generell ist das grundlegende Problem, glaube ich, der Netzbetreiber, dass die Investitionsfähigkeit in den kommenden Jahren nicht mehr sehen. Also Unsicherheiten durch fehlende Sicherungsmechanismen beim Effizienzvergleich, diese Zwei-Jahres-Lücke bei der Anerkennung von Inflationsentwicklungen, die Befristung der Betriebskostenaufschlags auf die fünfte Regulierungsperiode, die Methodik zum Fremdkapitalzinssatz, das sind alles so Punkte, die auch noch sehr stark kritisiert wurden. Der OPEX-Aufschlag, dazu hatte sich Klaus Müller auf Rückfrage von mir auch nochmal geäußert während der Pressekonferenz, und er zeigte sich durchaus irritiert darüber, dass der VKU-Vorschlag, der, wie gesagt, von Seiten der Netzbetreiber kam, so in der Kritik stand, weil das ja ein Zugehen der Bundesnetzagentur auf die Netzbetreiber war. Da wurde ja unter anderem auch kritisiert, dass die Berechnungsgrundlage nicht öffentlich gemacht wurde. Auch da hat er darauf hingewiesen, dass es ein Blatt gäbe, das jeder nachlesen kann. Jetzt muss ich dazu sagen, dieses Blatt war mir vorher nicht bekannt und ich habe es auch nicht gefunden, als ich danach gesucht habe. Also wo immer sich das befindet, falls mir das jemand sagen kann, gerne eine Mail schreiben. Ich würde da gerne mal reingucken, und da würden sich mit Sicherheit auch ein paar Netzbetreiber drüber freuen. Das aber nur so als kleine Anmerkung. Ja, generell glaube ich, wie gesagt, ist es ein Riesenthema, ist es ein Riesenprozess gewesen, und die Ergebnisse waren jetzt in der Form erwartbar. Es hat sich abgezeichnet, dass es in diese Richtung geht.
Zweijähriger Prozess. Gerade am Anfang wurde ja total gelobt, also die Offenheit der Bundesnetzagentur, sehr offene Konsultationen, alle fühlten sich gehört, aber nach hinten raus wurde natürlich der Trichter immer enger, und dann fing es immer lauter an zu rumoren, bis, du hast es gerade Shitstorm genannt, der am Ende rauskam. Wie guckst du denn auf so einen Prozess, wie er jetzt durchgeführt worden ist? Klaus Müller hat es immer wieder betont, er will intensiv mit der Branche in den Dialog gehen. Es war jetzt eine heiße Phase und jetzt ist der Abschluss da. Wie bewertest du den Prozess?
Ja, ich glaube, das war ein sehr guter Prozess. Also es wurden alle Branchenteilnehmer über 2 Jahre intensiv darüber informiert, wie der Stand gerade ist. Es gab regelmäßige Workshops. Es gab verschiedene Zwischenstände, die präsentiert wurden. Und es wurde auch von Grund auf gesagt, was wollen wir machen, was sind unsere Pläne. Es gab Anpassungen im Prozess. Also auch wenn die Netzbetreiber mit vielem jetzt nicht zufrieden sind, haben sie sich ja trotzdem mit einigen Themen durchsetzen können. Die sind auf Gehör gestoßen. Also für mich ist das ein sehr demokratischer Prozess gewesen, bei dem auch zum Beispiel wir Journalisten und Journalistinnen involviert waren. Also wir hatten die Möglichkeiten, mit Vertretern der Bundesnetzagentur zu sprechen, Fragen zu stellen, kritisch zu hinterfragen, verschiedene Seiten darzustellen. Also so soll es eigentlich sein. Dass am Ende das Ergebnis jetzt nicht allen schmeckt, das gehört, glaube ich, auch dazu. Und dass die Kritik immer lauter wird, ist natürlich auch klar, wenn nach einem 2-jährigen Prozess sich feststellt, okay, wir konnten uns vielleicht nicht mit allen Themen durchsetzen, die uns wichtig waren. Aber so soll es, glaube ich, eigentlich sein, und die Bundesnetzagentur macht ja mit dem ähnlich anspruchsvollen Prozess bei Agnes, der Neuaufstellung der Netzentgeltsystematik, gerade auch was Ähnliches. Also auch da ist es ein mehrjähriger Prozess. Da finden jetzt innerhalb von kurzer Zeit 6 Workshops zu inhaltlichen Themen statt, wo intensivst darüber debattiert wird, wie es denn da jetzt wirklich ausgestaltet werden soll. Also ich glaube, viel transparenter und offener kann man so einen Prozess nicht führen. Und wie gesagt, wenn am Ende damit nicht alle zufrieden sind, ist das vielleicht auch ein Zeugnis davon, dass gut debattiert wurde. Also es sollen vielleicht auch gar nicht alle zufrieden sein.
Ja, tatsächlich eigentlich auch ein Prozess, der mit seiner Transparenz und Offenheit ja eigentlich auch Vorbild sein könnte für andere Prozesse, vielleicht auch Gesetzgebungsprozesse, politische Prozesse. Aber wenn man da natürlich wiederum sagen muss, es war natürlich jetzt ein sehr, sehr langwieriger Prozess. Also gerade in der Gesetzgebung ist eben oftmals nicht so lange Zeit, sondern ganz im Gegenteil. Da tragen natürlich auch Journalistinnen und Journalisten dazu bei, auch immer alles anzumahnen, welche Gesetze alle schon angekündigt worden sind und noch nicht da sind. Die Fristen sind da oftmals sehr viel kürzer. Auf der anderen Seite erleben wir momentan aber auch einige Gesetzgebungen, wo es, glaube ich, auch einfach insgesamt an so einer Transparenz mangelt, wo auch Vorschläge irgendwie plötzlich im Raum stehen, wo man sich auch fragt, wo kommen die her? Also es ist doch sehr unterschiedlich, dieser Behördenprozess im Vergleich zu der Gesetzgebung.
Ja, definitiv. Also ich habe gestern aber noch was zum Messstellenbetrieb geschrieben. Da gab es ja diesen 10-Punkte-Plan, der aus dem Energiewende-Monitoring abgeleitet wurde. Und da gab es die Passage, dass der Pflicht-Rollout in die Hände der Verteilnetzbetreiber gegeben werden soll. Bis heute, also jetzt sind es 88 Tage nach dem Erscheinen des 10-Punkte-Papiers, weiß in der Branche eigentlich niemand, was das jetzt genau bedeuten soll. Einfach weil diese Passage im Raum steht, aber inhaltlich nicht weiter diskutiert wird. Also die wird mit Sicherheit inhaltlich weiter im Wirtschaftsministerium diskutiert. Aber Transparenz wird halt nicht geschaffen. Und wettbewerbliche Messstellenbetreiber, die hoffen jetzt einfach darauf, dass ihr Geschäftsmodell, nämlich der Einbau von Smart Mietern, in Zukunft weiter existieren wird. Ob dem so ist, kann man nur spekulieren. Und ich glaube, das ist schon etwas, wo man wirklich aktiv auch in Geschäftsfelder eingreift. Da muss man einfach Transparenz schaffen. Dass es in der Politik nicht immer so lange dauern kann, wie jetzt bei Nest und Agnes. Ja, da bin ich bei dir. Aber zumindest, wenn man solch kontroverse Textstellen produziert, dann sollte man die auch irgendwie mit Inhalten füllen. Dann sollte man auch sagen, was die Pläne sind und nicht monatelang die Branche eigentlich im Ungewissen lassen.
Auch bei sehr weitreichenden Gesetzgebungen oder Weichenstellungen, wie beispielsweise bei der Kraftwerksstrategie, da würde ich mir ehrlich gesagt auch viel mehr Transparenz wünschen und Zwischenstände erfahren, weil das ist ein Prozess, der sich ja jetzt eigentlich auch schon über Jahre hinzieht und man weiß eigentlich nie, wie ist eigentlich der Stand der Gespräche mit der EU-Kommission. Es gibt immer wieder Andeutungen und immer wieder Versprechungen, dass demnächst dann irgendwann Eckpunkte, irgendwann ein Gesetzentwurf, irgendwann ein Gesetz, irgendwann Ausschreibungen kommen sollen und es zieht sich hin. Ich hatte zuletzt ja Gelegenheit, Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche genau dazu zu befragen. Sie hatte gesagt, ja, ein Gesetzentwurf oder zumindest die Eckpunkte werden bis Weihnachten unter dem Baum liegen. Da läuft jetzt auch so langsam die Zeit ab. Also man darf gespannt sein, ob es kommt. Gerade bei dem Thema gab es auch schon viele Ankündigungen, die dann nicht eingehalten worden sind. Und was natürlich dann auch passiert, wenn dann ein Gesetzentwurf mal auf dem Tisch liegt, diese extrem kurzen Anhörungszeiten. Da hatten wir jetzt auch gerade aktuell wieder ein Beispiel bei der Herausnahme von Batteriespeichern an der Kraftwerksnetzanschlussverordnung. 24 Stunden Zeit für Stellungnahme der Verbände. Ich hatte mit dem Bundesverband der Energiespeicher gesprochen, die gesagt haben, sie waren nicht mal auf der Liste. Also als der zentrale Verband, also die wurden gar nicht direkt vom Bundeswirtschaftsministerium um Stellungnahme gebeten. Ich glaube, da ist natürlich noch Luft nach oben. Bei aller Kritik, klar, wir haben eine wahnsinnig hohe Dichte an Gesetzgebung. Ich glaube, im Bundeswirtschaftsministerium ist niemandem langweilig, aber trotzdem gibt es da, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle noch Verbesserungsbedarf.
Ja, definitiv, das ist auch meine Meinung. Eine kleine Anmerkung oder vielleicht auch Berichtigung, also über die Gespräche mit der EU-Kommission erfahren wir schon sehr viel. Es geht voran, Chris. Das muss doch reichen für die Informationsbereitstellung.
Ja, die einen sehen das so, die anderen so. Aber gut, bleiben wir im Bundeswirtschaftsministerium, kommen aber zu einem anderen Thema, denn wir hatten in dieser Woche einen Energate-Talk zum Thema Gasspeicher. Mareike, den hast du mit moderiert und bevor du uns berichtest, was da die Diskussionsthemen waren, weil auch da geht's ganz schön strittig zu, geben wir einfach einmal kurz ab und blicken voraus in das neue Jahr und die Veranstaltungshighlights des nächsten Jahres.
25 Jahre Energiezukunft. Das ist die eWorld Energy and Water. Vom 10. bis 12. Februar trifft sich in Essen wieder die Branche. Dieses Jahr noch größer. Die insgesamt 6 Hallen bringen mehr Ideen, mehr Technologien und mehr Innovationen als je zuvor. Seien Sie dabei, wenn die Energie von morgen gestaltet wird. Sichern Sie sich jetzt Ihr kostenfreies Ticket mit dem Code PODCAST2026 auf eWorldEssen.com und feiern Sie im Februar 25 Jahre eWorld mit uns.
Okay, dann sind wir wieder zurück. Mareike, ich habe es gerade angekündigt. Wir hatten einen Energy-Talk zum Thema Gasspeicher. Ein Thema, ich finde, das momentan so ein bisschen unter dem Radar läuft. Also ja, es gibt natürlich bestimmte Branchenvertreter, die sich natürlich einfach intensiv damit beschäftigen. Es ist aber momentan, ich finde fast überraschend, gar kein großes Thema in einer breiteren Medienlandschaft, denn es könnte durchaus eins sein, denn wir sind in den Winter gestartet mit relativ wenig befüllten Gasspeichern, also sogar so wenig wie auf dem Niveau des Gaskrisenjahres 2022 mit 75%. Ich glaube, die Aufregung ist nicht so groß, weil die Speicherbetreiber damit im Schnitt dann eigentlich die Füllstandsvorgaben des Bundes erreicht haben. Aber so ein richtig gutes Gefühl hinterlässt das Ganze bei mir nicht. Wie verlief denn die Diskussion im Energy Talk?
Also ich würde auf jeden Fall sagen, sehr kontrovers. Also im Endeffekt haben wir uns ja die Frage gestellt, also brauchen wir eigentlich eine Gasspeicherregulierung, um Versorgungssicherheit zu schaffen? Und wie kann eigentlich so eine Regulierung aussehen? Und zum zweiten Teil der Frage sind wir eigentlich gar nicht mehr so richtig gekommen. Also eine Antwort darauf gab es nicht, weil eigentlich schon die erste Frage so ausgiebig diskutiert worden ist von den Teilnehmern. Und auch im Chat gab es hohe Beteiligung. Und auch im Nachgang haben wir sehr, sehr viele Rückmeldungen, Anmerkungen bekommen von Speicherbetreibern, von Händlern. Also ich weiß gar nicht, ob ich das so teilen würde, dass das Thema unterm Radar läuft. Also ich glaube schon, dass das ein sehr wichtiges Thema ist, was auch diskutiert wird. Und also eingangs des Web-Talks hatten wir darüber gesprochen, auch dass der Fokus da eine Meldung wieder dazu hatte in Richtung leere Speicher und wie schlimm ist die Lage eigentlich. Also ich glaube schon noch, dass das Aufmerksamkeit erfährt, das Ganze. Aber die Lage ist natürlich schon ganz anders als vor 3 Jahren, als wir in die Krise gegangen sind.
Okay, dann lass uns mal auf die Details gucken. Was waren denn die Positionen, die dann die Vertreterinnen und Vertreter hatten? Weil wir hatten ja einerseits mit Sebastian Heinermann einen Vertreter der Gasspeicherbranche, aber wir hatten eben auch jemanden aus dem Bundeswirtschaftsministerium dabei und da ging es, glaube ich, recht kontrovers zu.
Also zentrales Thema sind natürlich die Füllstandsvorgaben gewesen, die ja doch auch stark in der Kritik stehen. Das Bundeswirtschaftsministerium hatte die ja im Frühjahr nochmal abgesenkt auf 70% über alle Speicher hinweg. Aber grundsätzlich hatte ja dieses ganze Thema Füllstandsvorgaben doch zu großen Verzerrungen im Markt geführt, weil ja, so sagt man, Händler vor allem darauf spekuliert haben, dass am Ende der Marktgebietsverantwortliche Trading Hub Europe die Speicher befüllen wird, was wir jetzt wissen, nicht passiert ist. Und es wurde halt eben diskutiert, müssen diese Speichervorgaben, müssen die weg oder brauchen wir die als Sicherheit? Es ist so gewesen, dass als das Bundeswirtschaftsministerium die Speichervorgaben abgesenkt hat, dass sich das schon bemerkbar gemacht hat, insofern als dass der Sommer-Winter-Spread daraufhin in die Höhe gegangen ist. Der Sommer-Winter-Spread ist ja sozusagen also das, wo Händler drauf gucken, ob es sich lohnt, Gas einzuspeichern oder nicht. Also Gas wird eingespeichert, wenn man das im Sommer günstig kaufen kann und im Winter teuer wieder verkaufen kann. So, und jetzt ist es halt so gewesen, dass nach der Einführung dieser Füllstandsvorgaben dieser Spread erst abgesunken und dann sogar in den negativen Bereich gegangen ist. Also hatte der Markt an der Stelle ein Problem.
Ja, weil der Markt letztendlich so ein bisschen sich darauf verlassen hat, lassen wir es mal drauf ankommen. Wenn die Speicher vom Winter nicht befüllt sind, dann kauft der Staat wieder teuer ein und letztendlich können wir dann eigentlich ganz gut die Kassen damit füllen, wenn wir teuer an den Staat verkaufen. Aber dazu ist es nicht gekommen. Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reich hat auch im Sommer mal eine Pressekonferenz genutzt, um zu sagen, wir werden nicht aktiv, verlasst euch darauf nicht, wir werden nichts machen, wir verlassen uns auf den Markt. Und das hat am Ende des Tages dann doch insgesamt eben zu deutlichen Marktverzerrungen geführt.
Man könnte ja jetzt auch sagen, also man guckt nur auf die 70%, die haben wir ja jetzt erreicht. Wir haben ja eigentlich gar kein Problem. Das ist auch so ein bisschen die Position, die Stefan Rolle als Referatsleiter des Bundeswirtschaftsministeriums, der halt eben auch da für Erdgas und Krisenvorsorge zuständig ist, eingenommen hat. Gesagt hat, wir gucken gar nicht auf einzelne Speicher. Auch das fand die Branche, glaube ich, ein bisschen irritierend. Sondern hat gesagt, wir gucken nur auf den Gesamtfüllstand, den haben wir übererfüllt zum 1. November, also wo ist eigentlich das Problem? So, und dann ist halt so ein bisschen die Frage, reicht das aus oder muss man da nicht nochmal detaillierter gucken? Zum Beispiel die ganze Versorgungslage in Bayern ist ja ein sehr großes Thema gewesen. Dort mussten die Speicher nochmal strengere Füllstandsvorgaben erfüllen, nämlich 80%. Und wenn man jetzt genau hinguckt, ich glaube, von den 5 leersten Speichern, die wir haben, sind 3 in Bayern. Wir haben uns ja auch mit einigen Speicherbetreibern dazu ausgetauscht. Also die würden natürlich die Lage ganz anders sehen. Also Thomas Rupprich, Geschäftsführer des Speicherbetreibers Bayernax, hat zum Beispiel berichtet, die haben nicht eine erfolgreiche Speichervermarktung abgeschlossen. Also das, was noch im Speicher ist, ist sozusagen Restgas aus dem letzten Jahr und Neues wurde gar nicht eingespeichert. Ich weiß gar nicht genau, wo der jetzt liegt. Ich glaube bei 6-7% ungefähr. Also der ist im Endeffekt komplett leer, der Speicher.
Auch der größte deutsche Gasspeicher in Rheden, der wiederum im Norden liegt, ist auch, ja, könnte man auch sagen, fast leer. Das ist natürlich auch bemerkenswert. Auch darüber ging das Bundeswirtschaftsministerium ja eigentlich recht lapidar hinweg, hat gesagt, das lohnt sich halt nicht mehr, weil wir haben ja auch jetzt die LNG-Terminals. Ja, also haben wir eben sozusagen jetzt eine Konkurrenzveranstaltung und darüber können wir die Speicher befüllen. Für die Speicherbetreiber heißt es trotzdem, Attraktivität, Wirtschaftlichkeit sinkt. Einzelne haben schon Stilllegung angekündigt oder zumindest kundgetan, dass sie die erwägen und das könnte ja durchaus noch mehr Speicher treffen. Und wenn man dann auf der anderen Seite überlegt, die sind schon eigentlich relevant für unsere Gasversorgungssicherheit. Wir haben vor 3 Jahren, das lassen wir alle zu Hause, haben die Heizung runtergedreht, weil wir gesagt haben, boah, wir müssen echt aufpassen, dass wir genügend Erdgas haben und jetzt sind wir kurz darauf, nur 3 Jahre später nehmen wir das irgendwie auch so ein Stück weit hin, dass gegebenenfalls Erdgasspeicher jetzt stillgelegt werden. Das ist schon eine Situation, die das ein oder andere Fragezeichen aufwirft.
Also auch gerade die Geschichte, wie sicher ist das eigentlich, diese LNG-Wette, ne? Ist auf jeden Fall auch sehr kontrovers diskutiert worden. Also Herr Rolle hat sich da sehr für stark gemacht und hat eigentlich immer wieder gesagt, dass wir da kein Problem haben und gut aufgestellt sind. Also ich glaube schon, dass die Branche das ein Stück weit anders sieht und da kam dann auch zum Beispiel der Hinweis, naja, LNG müsste sich halt auch erstmal beweisen, ob das denn so krisenfest ist. Also wir haben ja wenn man auf die Risiken der geopolitischen Unsicherheiten guckt, zum Beispiel, aber auch diese ganze Volatilität der Preise. Also wenn es dann halt wirklich mal richtig kalt wird, dann werden die Preise wieder nach oben gehen. Also ich glaube, man kann jetzt nicht unbedingt sagen, dass die LNG-Importe unsere Speicherkapazität 1:1 ersetzen können.
Und das ist wahrscheinlich ein Thema. Also momentan zumindest der Markt gibt, glaube ich, eher der politischen Seite eigentlich auch irgendwie recht. Wenn man momentan auf die Erdgaspreise guckt, ist das Niveau halbwegs entspannt. Also da bildet sich eben diese Aufgeregtheit irgendwie nicht ab. Gleichzeitig hat aber der Gasspeicherverband Ines ja auch davor gewarnt, wenn wir jetzt wirklich einen sehr kalten Winter kriegen würden, was wir natürlich auf der anderen Seite auch schon lange nicht mehr hatten, dann könnte es durchaus Engpässe geben, beziehungsweise würden wir auch mit den LNG-Kapazitäten dann an unsere Grenzen stoßen und das dann in einer Situation geopolitischer Ungewissheit, wo wir auch über den Atlantik gucken und nicht mehr so richtig wissen, sitzt auf der anderen Seite eigentlich Freund oder Feind, der Russland als großer Gaslieferant abgelöst hat. Durchaus ein bisschen angespannte Situation.
Ja, zumal das Ganze ja auch noch einen Zeitfaktor hat, ne? Also man muss ja sozusagen die LNG-Cargos auch erstmal anlocken. Also ob dann wirklich die Importe die gleiche Flexibilität haben wie Gasspeicher, ist auch noch so eine Frage.
Das ist auf jeden Fall ein Thema, auf das wir wahrscheinlich über den Winter hinaus nochmal gucken werden. Also ich hätte es vorhin gesagt, wir sind so ja dann mit den 75% im Schnitt am 1. November in den Winter reingestartet. Jetzt sind wir nur noch bei 65%. Auch das ist eine Marke, die durchaus historisch tief ist. Aber gut, der Winter wird es weisen.
Du hast es ja gerade gesagt, dass Ines auch immer wieder darauf hingewiesen hat, für eine Kältewelle oder einen richtig kalten Winter sind wir halt nicht abgesichert. Und das ist zum Beispiel auch das, was Sebastian Heinermann auch in einem Webtalk immer nochmal verdeutlicht hat oder worauf er nochmal hingewiesen hat, dass wir uns vielleicht auch erstmal darüber einig werden müssen, was wollen wir überhaupt absichern. Ne? Also bevor wir uns jetzt darüber unterhalten, welche Regulierung ist eigentlich die passende, dass es erstmal Einigkeit darüber geben muss, welchen Krisenfall wollen wir überhaupt absichern und dass es die bislang eigentlich noch nicht gibt. Also wir haben halt Kältewelle, geopolitische Schocks, also all das ist halt im Moment sozusagen vom Markt nicht abgesichert.
Okay, bleiben wir bei der Kältewelle, denn ich habe in dieser Woche schon Schnee gesehen. Was daran lag, dass wir bei Energate eine Veranstaltung in der Schweiz gemacht haben. Das Energate Meetup in der Schweiz machen wir einmal im Jahr. Und tatsächlich in den Schweizer Bergen, die ja auch relativ hoch sind, liegt schon der erste Schnee. Es war auch ein bisschen Sonne da. Also es war eigentlich ein sehr, sehr schöner Ausflug und auch inhaltlich durchaus spannend. Die Schweiz, das ist ja ein ganz anderer Energiemarkt, könnte man eigentlich sagen, wie bei uns, weil eben nicht vollständig liberalisiert. Trotzdem hat sich in unserer Diskussion, die wir dort vor Ort geführt haben mit Branchenvertretern aus der Schweiz, doch deutlich gezeigt, die Problemlagen sind eigentlich ähnlich. Also die Schweiz hat natürlich einen ganz anderen Energiemix als wir. 60% Wasserkraft, auch immer noch 30% Kernkraft und bei den anderen erneuerbaren Energien ist es vor allem eben die Solarenergie, die dort vorherrscht mit rund 10% Anteil am Strommix. Windenergie ist in der Schweiz total vernachlässigbar, liegt glaube ich irgendwie bei 0,3%. Es gibt in der ganzen Schweiz weniger als 50 Windräder, weil eben dieses schöne Bergpanorama in der Schweiz nicht durch Windräder in Anführungsstrichen verschandelt werden soll. So zumindest die Ansicht vieler Bürgerinnen und Bürger in der Schweiz. Deshalb ist es unheimlich schwer, dort Windräder zu realisieren. Aber das Thema Solarenergie ist eines und auch dort werden die gleichen Diskussionen wie bei uns geführt. Wie schaffen wir es eigentlich stärker zu flexibilisieren und Anreize zu schaffen, die Solarstrom Produktion, die nun mal volatil ist, besser in den Markt zu integrieren. Und wir hatten unter anderem eine Diskussion zum Thema dynamische Tarife. Es gibt in der Schweiz dazu keine Pflicht, sondern es gibt jetzt erstere größere Energieversorger, die zum Jahreswechsel diese dynamischen Tarife jetzt freiwillig einführen. Also wir hatten zu Gast den Energieversorger des Kantons Zürich, EKZ, und den Energieversorger des Kantons Luzern, CKW. Die starten jetzt beide mit einem dynamischen Tarif und ich finde bemerkenswert ist, es ist eben dann nicht nur ein dynamischer Stromtarif, sondern der inkludiert dann auch die dynamischen Netzentgelte und da kann man glaube ich mal eine ganz spannende Parallele zu uns nach Deutschland ziehen. Auch bei uns wird ja im Rahmen von Agnes über dynamische Netzentgelte diskutiert. Und Ron, ich glaube, den Prozess, den begleitest du ja auch. Ich glaube, die dynamischen Netzentgelte erfreuen sich bei uns im Markt nicht ganz so großer Beliebtheit.
Ja, da wird immer über die Komplexität gesprochen und ich hatte es ja vorhin schon gesprochen, diese Workshops, die es jetzt bei Agnes geben wird, unter anderem einer dazu, wird auch sich speziell dem Thema dynamische Netzentgelte widmen. Also da wird dann sehr intensiv darüber gesprochen, wie die denn eingeführt werden, wie die Verteilung dann funktioniert und so weiter. Ich finde das sehr spannend, dass in der Schweiz einfach gesagt wird, ja, wir machen das einfach mal. mal. Also das erscheint mir hier in Deutschland doch sehr unrealistisch, dass hier irgendjemand sagt, wir machen einfach mal. Also diese Macherstimmung, die gibt es hier auf jeden Fall nicht.
Ja, wahrscheinlich ist das auch kein Schweizer Grundtenor, dieses wir machen mal. Das sind jetzt natürlich zwei Versorger, die da, glaube ich, auch selbst sehr dynamisch an die Sache rangehen, auch sagen, bewusst sagen, wir wollen das auch jetzt einfach mal ausprobieren. Die aber auch gesagt haben, wir haben uns mit der Bewerbung dieser neuen Tarife erstmal zurückgehalten, starten das jetzt zum Jahreswechsel bei der EKZ aus dem Kanton Zürich, haben sich jetzt rund 100 Kunden, ein bisschen mehr bisher gemeldet, aber es ist natürlich auch erstmal so der Start. Aber ich fand es auch ganz spannend, die arbeiten durchaus auch mit einer großen Preisspreizung, also bei der CKW wiederum im Kanton Luzern im Sommer zwischen 0 und 12 Rappen pro Kilowattstunde, das kann man eigentlich fast 1:1 in Cent ummünzen, und im Winter dann zwischen 0 und 18 Cent. Das ist schon auch echt eine starke Spreizung, die sie da vorsehen. Und wie gesagt, also sie gehen zwar unterschiedlich auch um, die CKW trennt, glaube ich, das dynamische Netzentgelt und den Tarif, weil sie sagen, die stimmen in 80% der Fällen sowieso überein, also bilden wir sozusagen einen Einheitstarif ab. Bei der EKZ haben sie es getrennt wegen der 80%, weil sie sagen, da sind ja noch 20% andere Zeitfenster. Also da gibt es dann nochmal zwei unterschiedliche Signale. Fand ich aber durchaus ganz spannend, also gerade im Vergleich zu der Diskussion um Deutschland. Auch der Smart Meter Rollout ist in der Schweiz natürlich ein Thema, weil die sind natürlich dann Voraussetzungen für solche Tarife. Da sind die beiden Unternehmen eben auch schon sehr weit, obwohl die Schweiz jetzt da bisher vom Zeitstrahl nicht ganz so ambitioniert war wie die EU eigentlich, aber trotzdem viel weiter ist als Deutschland. Also vielleicht mal zur Erinnerung, in der EU sollten eigentlich 80% der Haushalte in den einzelnen Nationalstaaten bis 2020 mit Smart Mietern ausgestattet sein. Deutschland ist dann einen eigenen Weg gegangen, weil sie gesagt haben, ja, aber nur dort, wo es wirtschaftlich zumutbar ist. Da kamen dann eben unsere Sonderfälle raus mit über 6000 Kilowattstunden Jahresstromverbrauch pro Jahr und die 7 Kilowatt bei den Erzeugern. Und im Ergebnis sind wir jetzt irgendwo bei 3%, weit dahinter. In der Schweiz haben über 50% aller Haushalte bereits Smart Meter, vor allem die Großen haben den Rollout weitestgehend abgeschlossen. Aber groß ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Auch das habe ich nochmal mitgenommen, was ich spannend finde. Wir reden in Deutschland ja immer darüber, dass wir sehr viele Verteilnetzbetreiber haben, im Strom rund 860. Die Schweiz, ein Land, das von der Fläche ja deutlich kleiner ist als Deutschland, hat aber auch rund 600 Verteilnetzbetreiber. Das ist schon auch echt ein Wahnsinn. Da gibt es wirklich kleinste Gemeindewerke, die teilweise sogar nur ehrenamtlich geführt werden. Und die hinken natürlich bei all solchen Themen, Smart Meter Rollout oder von dynamischen Tarifen ist da wahrscheinlich ganz zu schweigen, natürlich irgendwie komplett hinterher. Also man sieht, es geht tatsächlich sogar noch kleinteiliger, aber auch das nicht zum Vorteil. Es wird natürlich auch über eine Konsolidierung im Schweizer Energiemarkt gesprochen, aber ich habe es gesagt, Gemeindewerke, die sind eben immer dann im Besitz der Gemeinde. Das ist dann oftmals, ist man da auch so ein bisschen stolz drauf, dass man die irgendwie hat. Und das dürfte es mit der Konsolidierung durchaus auch schwer werden, wobei natürlich auch ähnlich wie bei uns durch diesen ganzen Regulierungsdruck, durch neue Anforderungen, durch Energiewende steigt natürlich schon auch einfach die Arbeitslast für die Unternehmen, und also ehrenamtlich wird da doch das eine oder andere sicherlich nicht mehr zu bewältigen sein, wenn da irgendwie der örtliche Großbauer dann noch so ein bisschen das Gemeindewerk mit betreibt oder sonst wer. Da wird sicherlich auch nochmal viel Bewegung mit reinkommen. Auch nochmal vielleicht ganz spannend, weil der Hintergrund unserer Veranstaltung war das neue Stromgesetz in der Schweiz, das zum Jahreswechsel in Kraft tritt und viele Neuerungen mit sich bringt. Gleichzeitig verhandelt die Schweiz ja auch über ein Stromabkommen mit der EU-Kommission. Da ist jetzt die Gesetzgebung auch auf dem Weg. Das wird aber eben noch ein längerer Prozess, weil in der Schweiz ja auch über solche großen Gesetzesentwürfe auch immer noch mal eine Volksabstimmung durchgeführt wird. Aber da wird sich wirklich viel tun in nächster Zeit, und ab 2026 gibt es auch eine neue Regelung, dass die Netzbetreiber PV-Anlagen bei 70% der Leistung abregeln dürfen. Also das ist auch ein Ansatz, um mit Solarspitzen umzugehen. Eine ganz interessante Zahl, die ich da mitgenommen habe, ist, dass obwohl die Anlagen dann bei 70% der Leistung generell abgeregelt werden können künftig, dass die Anlagenbetreiber nur mit Einbußen von rund 3% rechnen müssen. Also das ist also tatsächlich gar nicht mal so viel. Gibt es einige Ansätze, wo es sich, glaube ich, lohnt, auch mal in unsere Nachbarländer zu gucken, auch hier im Podcast. Und da mache ich jetzt einfach mal eine Ankündigung. Das werden wir künftig öfter machen, jetzt bei der Gelegenheit, weil ich ja selbst mit dabei beim Meetup. Unser Schweizer Team ist natürlich etwas kleiner. Die sind diese Woche auch noch gut beschäftigt, weil da auch gerade noch Woche der Bilanzpressekonferenzen war oder ist. Aber wir werden sicherlich die Kollegen aus der Schweiz oder auch aus Österreich künftig ab und zu mal öfter wieder mit in den Podcast reinholen. Und dann lasst uns zum Schluss aber doch mal nochmal bei uns bleiben, nochmal ein aktuelles Thema mit aufgreifen. Der Koalitionsausschuss der Bundesregierung beziehungsweise der Koalitionsparteien hat getagt in dieser Woche. Auf der Agenda stand unter anderem das Gebäudeenergiegesetz. Union und SPD sind sich uneinig, in welche Richtung das Gebäudeenergiegesetz künftig gehen soll. Einerseits inhaltlich, es wird gestritten um das 65% erneuerbare Energienziel, das das Gesetz erreichen soll. Und andererseits wird auch noch darum gestritten, wie man ein Gesetz abschafft. Das hat die Union nämlich angekündigt. Das Heizungsgesetz wird abgeschafft und es gleichzeitig aber modernisiert. Das ist nämlich dann der nächste Satz, der im Koalitionsvertrag stand. Das Gebäudeenergiegesetz wird novelliert. Das findet sich jetzt auch exakt so wieder in einem Papier aus dem Koalitionsausschuss wieder. Allerdings mit der spannenden Randnotiz, das Gebäudeenergiegesetz heißt jetzt nicht mehr Gebäudeenergiegesetz, sondern es soll künftig Gebäudemodernisierungsgesetz heißen. Ja, und das ist natürlich schon eigentlich irgendwie ein starkes Stück. Damit ist wahrscheinlich dem Wunsch der Union Genüge getan, das sogenannte Heizungsgesetz, das es so sowieso nie gab, auf dem Papier abzuschaffen, auch eine besondere Form der Entbürokratisierung. Wir schaffen einfach Gesetze ab, die es noch nie gab, und geben einem anderen Gesetz einen neuen Namen. Und damit haben wir dann die Ankündigung aus dem Koalitionsvertrag erfüllt. Ist schon eine schräge Nummer.
Ist eine schräge Nummer und hat natürlich auch für viel Stirnrunzeln gesorgt. Die ganze Debatte um das Heizungsgesetz wurde ja auch in der breiten Öffentlichkeit wirklich ausgiebigst diskutiert. Und ich kam nicht rum herum, Spott und Häme festzustellen. Und das ist ja auch so ein kleines Thema, was du jetzt noch mitgebracht hast. Du hast ja ein bisschen gesammelt, wie man denn dieses Gesetz noch nennen könnte. Willst du ein paar dieser Vorschläge noch präsentieren?
Ja, wir haben uns da zugegebenermaßen ein bisschen eingeklinkt irgendwie und haben auch gesagt, also das ist schon so ein starkes Stück. Und mit dem Begriff Gebäudemodernisierungsgesetz, da sind wir irgendwie noch nicht endlos glücklich. Und wir haben da noch mal ein paar Vorschläge eingesammelt, sowohl intern als auch extern über LinkedIn. Und es gab ein paar ganz schöne Vorschläge. Ich hatte ja auch angekündigt, die werden wir heute im Podcast mal vortragen. Also ein Vorschlag ist das Warme-Füße-Gesetz oder das Starker-Boiler-Gesetz. Das klingt ganz und gar nach Franziska Giffey, die, glaube ich, in der letzten Legislaturperiode ja das gute Kita-Gesetz und das starke Familie-Gesetz auf den Weg gebracht hat. Also, glaube ich, so ein bisschen die Orientierung daran. Auch die Hausbesitzer haben natürlich irgendwie eine Meinung zu dem Thema. Da kamen Vorschläge, muss ich jetzt meine Heizung wechseln oder nicht Gesetz? Oder auch Hausbesitzer blicken schon lange nicht mehr durch Gesetz. Das trifft das wahrscheinlich auch ganz gut. Und natürlich darf auch der Minister, der am Ende des Tages doch für die ganze intensive Debatte über diese Gesetzgebung verantwortlich war, darf nicht fehlen. Habeck, raus aus meinem Heizungskellergesetz, war auch ein Vorschlag, der sich aber wahrscheinlich nicht ganz durchsetzen wird. Und ja, also die Polemik ist dem Ganzen durchaus auch anzumerken. Dies spiegelt sich auch in anderen Vorschlägen, die uns vor allem auch per LinkedIn erreicht haben. Das Heizungsdiskussionsbeendigungsgesetz. Gesetz, ja, ist auch ganz gut. Oder auch sehr schöne Spitze, glaube ich, gegen den Kurs zumindest der Union. Technologieoffenes Gesetz der Welt ist, glaube ich, auch ganz gut. Es ging ja relativ schnell auch ein Bild mit Schokoriegeln zu dem Thema durch die sozialen Medien. Deshalb lag es natürlich auch nicht weit entfernt, das Reiter-Twix-Gesetz in die Runde zu werfen. Und ich fand es sehr schön, weil es eine raffinierte Anspielung ist. Das ist das Gesetz zum Neustart der Modernisierung der Wärmewende. Ron, du grinst, es erinnert an ein anderes Gesetz, über das wir auch gerade andeutungsweise gesprochen haben, nämlich über das Gesetz zum Neustart der Digitalisierung der Energiewende. Ich mache mir immer vor dem Podcast ein paar Notizen. Ich habe hier das böse Wort Rohrkrepierer aufgeschrieben. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt tatsächlich erwähnen soll, aber ja, also das Digitalisierungsgesetz, das Smart Meter Rollout Gesetz, das bereitet uns ja weiterhin noch große Sorgen. Ich fürchte, mit dem neuen, wie auch immer Gesetz es dann heißen wird, wird es uns vielleicht nicht so viel anders gehen. Ist ja mein persönlicher Favorit und das spiegelt vielleicht auch so meine Stimmung ein bisschen wider bei dem Thema. Jetzt kommt was ziemlich Langes, aber das ist das Modernisierungs- und Umbauregelung für klimafreundliche Siedlungsvorhaben-Gesetz. Soll ich es nochmal wiederholen? Modernisierungs- und Umbauregelung für klimafreundliche Siedlungsvorhaben-Gesetz, abgekürzt MURKS. Und ich glaube, das trifft es ganz gut, hat mir sehr gut gefallen. Also vielen Dank für diese Vorschläge. Ja, eine gewisse Häme begleitet das Thema natürlich, vielleicht aber dann auch wieder seriös betrachtet. Das ist kein glücklicher Umstand, den die Regierungskoalition da irgendwie vorlegt, weil tatsächlich sich so aus der Affäre zu ziehen, dass man sich, glaube ich, auch einfach kommunikativ doch ganz schön verirrt hat bei dem Thema. Also eben nicht nur in der vergangenen Legislaturperiode, sondern jetzt auch schon wieder und das eigentlich schon im Koalitionsvertrag, wenn ein Gesetz abschafft, um es danach zu reformieren. Der Ausweg war eigentlich fast schon offensichtlich, dass es einfach eine Umbenennung gibt und da sagt man so, jetzt sind wir fein raus aus der Nummer. Aber das ist mir ehrlich gesagt also ein Stück weit zu unseriös. Ich finde auch, da werden Wählerinnen und Wähler oder Bürgerinnen und Bürger ehrlich gesagt auch nicht richtig ernst genommen. Und ich finde, das ist kein guter Angang und das klingt eher nach einer nicht so gute Politik. Also da sind wir nochmal gespannt. Aber eine inhaltliche Einigung gibt es sowieso noch nicht. Und wir werden mal gucken, was uns das Gebäudemodernisierungsgesetz, das jetzt so heißt, dass man gar nicht mehr erkennt, dass es um Energie geht, dass es um Wärme geht, dass es um Heizung geht. Ja, das werden wir verfolgen, was es bringt. Auf jeden Fall vielen lieben Dank an alle, die bei dem kleinen Spaß mitgemacht haben. Und wie gesagt, das Murksgesetz, unser Favorit, großen Lob davor. Und ja. Nächste Woche geht es dann, glaube ich, nochmal ernst zu, kurz vor Weihnachten. Da werden sicherlich auch nochmal einige politische Themen bei uns auf der Agenda stehen und weitere. Wir haben auch immer noch ein Zettel voller Interviews. Wir haben es echt im Dezember, auch Ende November, waren wir ganz schön aktiv mit vielen Vertretern und Vertretern zu unterschiedlichen Themen gesprochen. Einige davon sind natürlich auch schon online zu finden auf energate-messenger.de. Die Berichterstattung zum Energate-Meetup in der Schweiz ist zu finden. In unserem Schweizer Portal energate-messenger.ch und die österreichischen Kollegen halten sich natürlich auch immer auf dem Laufenden mit .at am Ende. So, genug der Eigenwerbung, die Luft ist raus. Ich glaube, für heute reicht's auch. XL-Folge angekündigt, für XL-Folge eingelöst. Ron, Mareike, vielen lieben Dank. Schön, dass ihr dabei wart. Gerne wieder und bis bald.
Sehr gerne. Bis bald.
Ciao.
Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.